Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Hoi und hallo, schön sind ihr mit mir unterwegs durch eine halbe Stunde Subkutan Kultur, wo bleibende Schäden nicht ausschliesst. In dieser heutigen Sendung von Subkutan wollen wir ein paar Gedanken zum Thema Kunst als Forschung freisetzen. Ich bin Dire Müller, schön sind ihr mit dabei. Der kleine Jingle gerade will eure Sinneswahrnehmung ansprechen, um euch akustisch sensibilisieren und ins Thema Kunst als Forschung einführen. Die akustische Sinneswahrnehmung spricht in diesem Fall auch unterbewusste Teile an und soll dadurch die Wissensproduktion unterstützen. Das ist ja nämlich die spannende Frage. Was wissen wir eigentlich und warum? Im Interesse, die Wissensproduktion voranzutreiben, treffen sich Kunst und Wissenschaft. Beide wollen über logisches Denken und oder Sinneserfahrungen Wissen schöpfen und das vermitteln. Das heisst, zwischen Kunst und wissenschaftlicher Forschung besteht eine nahe Verwandtschaft. Sie sind zwei, könnte man sagen, sehr unterschiedliche Geschwister. Oder kann man gar von einer symbiotischen Beziehung reden? Dass es gar nicht so abwegig ist, hören wir später im Beitrag über Kunst und Wissenschaft in der Renaissance von der Emilia Vasella. Vorher aber werfen wir ein Licht auf das zeitgenössische Geschehen. Seit nämlich die Schweizer Hochschulen im Bologna-Mäntel stolzieren, haben sie einen Forschungsauftrag. Bevor wir euch ein aktuelles Forschungsprojekt vorstellen, lassen wir den Forschungsleiter von der Zürcher Hochschule der Künste, Florian Dambois, zu Wort kommen. Ein Beitrag von Julia Meyer.
Kunst als Forschung. Was macht Kunst, die forscht? Und was macht Kunst, die nicht forscht? Gibt es das überhaupt? Oder ist jede Kunst eine Art von Forschung? Die Schweizer Kunsthochschulen müssen sich mit diesen Fragen befassen. Sie haben nämlich von Gesetzes wegen einen Forschungsauftrag. Seit dem Jahr 1999 laufen die Kunsthochschulen unter dem Mantel der Fachhochschulen. Im Bundesgesetz über die Fachhochschulen steht, dass die Schulen sogenannte anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten müssen leisten. Die Reaktionen auf den neuen Auftrag waren am Anfang eher skeptisch. Die Künstler haben gedacht,
wird die Kunst jetzt an die Wissenschaft verkauft? Muss sie sich versklaven? Ist das nur wegen Bologna? Beugen wir uns irgendwelchen Kriterien?
Und die Wissenschaft hat gefunden,
wollen die jetzt unser Geld haben? Was machen die da eigentlich? Das ist ja eine Frechheit.
So fasst die damalige Situation der Florian Dambois zusammen. Er ist heute Forschungsleiter an der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Bis vor ein paar Jahren war er Leiter vom Institut für Transdisziplinarität an der Hochschule der Künste Bern, HKB. Er befasst sich schon seit Jahren mit Kunst als Forschung. Im 2006, als er noch zu Bern war, hat er ein Manifest geschrieben. Kunst als Forschung. Ein Versuch, sich selbst eine Anleitung zu entwerfen. Die Anleitung ist in 10 Paragraphen aufgeteilt. 10 Kriterien. 10 Gebote. Das allererste Gebot lautet: Eine Kunst als Forschung setzt ein Erkenntnisinteresse voraus. Wer forscht, der will wissen, der will verstehen. Darum braucht es auch bei Kunst als Forschung ein Erkenntnisinteresse, etwas, das man herausfinden will. Und das bedeutet auch, und das ist das zweite Gebot, dass man das Erkenntnisinteresse deklarieren tut. Des Weiteren ist Forschung ein kollektives Unterfangen und keine One-Man-Show. Und, was man auch nicht vernachlässigen sollte, die Forschungsresultate müssen veröffentlicht und so der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Und, Florian Dambois, gibt es Kunst als Forschung, die die 10 Gebote exemplarisch umsetzt?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Der Text, das ist ein Manifest und kein Kriterienkatalog. Also man kann jetzt nicht in die Ausstellung gehen und sagen, 1 bis 5 erfüllt, 3 nicht, bei 7 habe ich ein Problem.
Und Florian Dambois Text hat damals, im 2006, ein grosses Echo ausgelöst. Seitdem ist das Manifest mehrfach und auch im Ausland abgedruckt worden und es wird immer noch an Hochschulen gelesen und gebraucht. Für Florian Dambois ist die ganze Geschichte aber mittlerweile schon ein bisschen alter Kaffee.
Für mich ist das eigentlich ein sehr alter Text. Also der hatte 2006 eine wichtige Bedeutung, aber heute finde ich den gar nicht mehr so dringlich.
Und warum denn das?
2003, 2006, da gab es unglaubliche Emotionen darum. Das heisst, das hat eine hohe Brisanz.
Heute aber ist Kunst als Forschung offenbar schon im Kunst-Establishment angekommen.
Es stört sich gar keiner mehr daran. Und wenn sich Sachen nicht mehr stören dran, dann finde ich, sind sie künstlerisch einfach nicht mehr so brisant.
Das letzte Gebot in diesem 10-Punkte-Manifest lautet: Eine Kunst als Forschung spielt der wissenschaftlichen Forschung ihre Antworten als Fragen zurück.
Es kann gut sein, dass bei der Kunst gar nicht Antworten rauskommen, sondern Fragen. Und ich glaube, eine gute Frage ist ein sehr großer Erkenntnisschritt.
Wenn jetzt aber vor lauter Fragen bei euch nur noch weniger Kenntnis über die Beziehung von Kunst und Forschung besteht, dann ist das nicht als logisch. Interessant und erklärend ist ja vor allem der konkrete Fall. Ein konkretes künstlerisches Forschungsprojekt stellen wir euch im nächsten Beitrag vor. Vorher aber ein musikalisch verarbeiteter Versuch, das Geheimnis vom Leben zu ergründen. Das ist der Captain Peng mit «Soko Sophie».
Ohne zu fragen, vom Nichts ins Jetzt, einfach so und aus sich selbst heraus und gibt den ganzen Tag heimlich sich selbst Applaus, während Billiarden, Billiarden, Billiarden Formen wachsen und sich zu halbbewussten Wesen formen lassen. Es war Gott, aha, und wer hat Gott erschaffen? Ich finde, dabei will doch irgendwas nicht passen. Fassen wir jetzt nochmal zur Übersicht zusammen. Das Nichts, der Urknall, Menschheit, Untergang. Nee, Moment, stopp, das ist zu einfach und zu ausgedacht. Wir werden schon von all den anderen Weltraumrassen ausgelacht. Als die nix checkenden, sich selbst zerstörenden, verrückten, deprimierten, die nix sehen und nix hörenden, die um sich schlagenden, verängstigten, bekloppten, die vergaßen, was sie waren und sich selber ständig foppen und sich toppen in der Disziplin der Selbstverarschung. Unsere Labyrinthe übersteigen die Erwartung jedes möglichen Meisters der Labyrinthe. Dichtkunst. Wir folgen dem Kaninchen und huch, plötzlich bricht uns der Boden weg. 6000 Jahre fallen, Leute, die versuchen, sich mit Gurten festzuschnallen. Ein elegant gestaltetes, jedoch ebenfalls fallendes, vom Wind schon halb erkaltetes, das sich den Spaß gefallen lässt, bis schallendes Gelächter durch den Wind hallt. Denn manche machen plötzlich mitten im Wind halt. Sie stoppen, wenn sie schweben und sie lachen sich halb tot, haben aufgehört zu halten und gestalten ihre Not um zu tun. Sie bemerken, dass das Fallen zum Schweben wird, wenn man aufhört, sich an Dingen festzukrallen. Nochmal zurück zum Universum und zum Leben. Genau genommen dürfte es das alles gar nicht geben. Aus nichts, nichts entstehen. Vielleicht kannst du es nur aus deiner Sicht nicht sehen. Möglich wär's, vielleicht ist das mein Problem. Denn Variante 2 ist für mich auch nicht zu verstehen. Sie lautet, irgendwas hat schon immer existiert. Schon immer, ich glaub, ich hab's noch immer nicht kapiert. Es war nie nichts vorhanden, es ist immer was passiert. Seit wann? Mann, bleib mal bitte konzentriert. Worauf? Auf dich und das Ewige, verdammt. Warum? Es ist der Ort, aus dem deine Existenz stammt. Na und, ist doch nicht mein Problem. Wer spricht denn von Problem? Kannst du das Wunder denn nicht sehen? Und entsteht und nicht stoppt, sich zu drehen und dabei nicht zu emittieren und in sich selbst einzugehen. Licht, welches Licht? Erzähl mir nicht, du siehst das Licht nicht. Nee. Alles um dich rum glüht, nur dein Ich nicht. Denn dein Ich ist das Prisma, durch das sich das Licht bricht. Das Bündel selektiert und stellt sich da wie deine Ich-Sicht. Doch in Wirklichkeit ist dein Ich viel umfassender, ein Teil des Teils. Und wieder sein wird, wenn du dein Ich verschmelzen lässt. Mit allem um dich rum, in dir drinnen und dem ganzen Rest. Licht mit Dunkel, die Null mit der Eins. Das Bewusstsein mit dem Körper und das alles mit dem Keins. Und so vereinst du den Schein mit dem Sein. Demontierst dein altes Heim, um dein Wesen zu befreien. Was redest du für Scheiße? Wie wär's, wenn ich dich einfach beiße? Für deine dreiste Art und Weise. Liefer mir erstmal Beweise.
Wofür?
Für den Scheiß, den du reimst.
Du meinst es mit der Quelle und der Null und der Eins?
Ja!
Okay, lass mich grübeln. Ich kann dir deine Zweifel leider wirklich nicht verübeln. Auch du musst wissen, dass es hier ums Ganze geht. Nicht um den Namen, der auf deinem Schulranzen steht. Identität ist etwas über.
Persönliches. Ja und Nein sind nichts Unversöhnliches. Schwarz und Weiß sind beide Licht. Und die Non-Existenz, die gibt es nicht.
Das sind keine Beweise.
Nein, das ist nur Vorbereitung für das, was ich dir zeige. Du willst erwachen, Enthüllung, Befreiung von allen Schleiern, dann bitte ich um Verzeihung. Mit dem, was ich dir zeige, schock ich dein Verstand. In Wirklichkeit bist du eine Socke auf einer Hand.
Nein, doch. Nein,
doch.
Quatsch.
Echt?
Was?
Ja.
Nee.
Also kehren wir zurück an den Ursprung des Ursprungs, des Ursprungs, des Ursprungs. Zurück an den sogenannten Eisprung des Ursprungs. Und was davor ist, ist dann quasi meine Quelle, an die ich jetzt mal jene kühne Frage stelle. Sie antwortet nicht, nicht gerade eine Quelle, die durch Service besticht. Vielleicht ist sie auch gerade nicht da oder wollte nicht gestört werden oder hat mich kommen sehen und wollte nicht genervt werden.
Oh Mann, schon wieder dieser Peng, der kommt hier immer an und sieht alles so eng und fragt Fragen, Fragen, die einen hochgestellten Kragen tragen. Zerfragt seine Fragen, bis sich sogar seine Fragen fragen. Fragt er nur des Fragens will, will er wirklich Fragen stellen? Fatale Fragen, fatale, die ihm aus den Poren quellen. Versucht mich zu umstellen, reitet fragende Wellen, reitet fragende Wellen, die sogar selber Fragen stellen. Wartet, ich verarsch ihn, werd mal meine Stimme verstellen und ihm sagen, Antworten soll er bei Quelle bestellen.
Yo, Peng, bestell doch all deine Antworten bei Quelle und nicht bei mir, der Quelle allen Seins, oder?
Subkutan.
Ihr seid bei RAB 95,6 und das ist Subkutan, Kultur, die unter die Haut geht. Wir reden heute über Kunst als Forschung und stellen euch im nächsten Beitrag von Nele Janke ein aktuelles künstlerisches Forschungsprojekt vor.
Im Hinterhof in der Hafnerstraße 39 in Zürich steht etwas. Steht ein Objekt. Es ist 1,80 Meter hoch und 5 bis 7 Meter breit. Es erinnert an überdimensionierte Ofenrohre. Es besteht aus einem Motor, einem Gleichrichter, einer Düse und vielem anderen. Dieses Etwas, was da steht, ist ein Windkanal. Um ihn herum stehen Besucher aus London und Hongkong, die mehr über den Windkanal wissen möchten.
Also wir bauen hier einen Windtunnel und benutzen den aber nicht für aerodynamische Forschung, sondern für künstlerische Forschung.
Das sagt Florian Dombois. Florian Dombois ist Künstler und leitet den Forschungsschwerpunkt Transdisziplinarität an der Zürcher Hochschule der Künste. Size Matters ist das aktuelle Projekt des Forschungsschwerpunktes. Size Matters dreht sich um den Windkanal. Landläufig werden Windkanäle benutzt, um zu untersuchen, wie ist der Luftwiderstand, wie ist der dynamische Auftrieb eines Objektes, zum Beispiel eines Flugzeuges. Dank der Windkanäle können Flugzeuge so hoch fliegen und Autos so schnell fahren. Windkanäle, das heißt komplizierte physikalische Berechnung und ausgefuchste Konstruktion. Das heißt es auch hier im Hinterhof der Hafnerstraße. Der Windkanal wurde eigenhändig von der Forschungstruppe um Florian Dombois errechnet und aufgebaut. Sie hatten Beistand von Wissenschaftlern und Forschern der ETH Zürich und MIT Cambridge. Aber im Mittelpunkt bei ihnen steht nicht die Frage, wie optimiert man Flugzeuge oder wie beweist man, sondern es geht darum, ein künstlerisches Experimentierfeld zu eröffnen.
Windkanäle sind Formfindungsmaschinen. Also das sind Maschinen, mit denen man Formen optimiert oder Formen findet.
Man kann verschiedene Objekte durch den Windkanal verformen, verändern, transformieren lassen. 1908 wurden die ersten Windkanäle von Ingenieuren gebaut und sogleich von der Moderne, genauer gesagt von den Futuristen und Kubisten, als Motiv aufgegriffen. Es war das Sinnbild von Optimierung und Geschwindigkeit. Florian Dombois will den Windkanal unter andere Vorzeichen setzen.
Aber wir betreiben den Windtunnel unter anderen Bedingungen. Also Futurismus ist extrem machistisch, also männlich. Die wollten schneller, lauter, schnelle Autos. Aber wir wollen eben einen langsamen Windkanal, wir wollen einen ruhigen Windkanal. Wir wollen eigentlich das Poetische des Windes ausloten und gucken, wenn diese anderen weniger machistischen Anfragen da sind, wo man damit hinkommt. Also welche Formfindungen entstehen, wenn ich eben nicht stromlinienförmig machen will.
Neben der Formfindung ist der Wind ein faszinierendes Medium. Es löst Gedanken zur Unsichtbarkeit aus und lässt uns an poetische Beschreibung denken. Der Windkanal in der Hafnerstraße ist doch ein Sinnbild für einen ewig gleichen Kreislauf.
Wir bauen einen Windtunnel Göttinger Modell, also der pumpt die Luft, wenn man so will, im Kreis. Ne? Also der pustet nicht nur, sondern der saugt auch auf der anderen Seite wieder ab und dann pustet er wieder rein. Das ist also so eine endlose Bewegung.
Das Team um Dombois besteht aus Menschen aus unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen. Was verbindet das Forschen der Wissenschaft mit dem Forschen der Kunst? Es ist die Neugierde, das Begehren nach Wissen, das Begreifen wollen, was grundsätzlich Künstler und wissenschaftliche Forscher antreibt, also die, die überhaupt forschen. Es ist das Experimentieren im Konkreten. Das Aufzeigen, dass es noch andere Möglichkeiten zu denken, zu bauen, zu kommunizieren gibt, als denen, in denen wir tagtäglich unterwegs sind. Im Windkanal in der Haffner Straße werden noch viele Objekte neue Formen finden, Wind sichtbar gemacht werden, Gegenmodelle zur Optimierung getestet werden und vielleicht auch neue Erkenntnisse gewonnen. Davon kann auch die wissenschaftliche Forschung wieder lernen.
Wenn wir jetzt Kunstprojekte im Windtunnel machen, dann halte ich es für keineswegs ausgeschlossen. Im Gegenteil, meine Erfahrung der letzten 10 Jahre in diesem Forschungsbereich ist sogar so, dass die Wissenschaftler damit ganz oft ganz viel anfangen können. Sie müssen es dann nur in ihren Bereich noch übersetzen.
Das ist jetzt nochmal der Florian Dönbrock gewesen, und zwar mit seiner Praxis. Ein Link zum Manifest Kunst als Forschung, das er geschrieben hat, findet ihr ab heute Nachmittag auf unserer Homepage rabe.ch. Das war Musik vom Christian Zehnder Quartett. Der Christian Zehnder ist ein Stimmkünstler, der erforscht, was eine menschliche Stimme kann und wo die Grenzen liegen. Jetzt machen wir einen Sprung in die Renaissance und fragen nach der damaligen Beziehung von Kunst und Wissenschaft. Das ist ein Beitrag von der Emilia Vasella.
Ja, früher war ja alles besser. In der Zeit der Erleuchtung, der Epoche der Renaissance, also ungefähr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, hat sich bekanntlich so einiges getan. In den Wissenschaften, in der Kunst, in der Philosophie und auch in der Architektur, ja fast eigentlich in allen Disziplinen, sind plötzlich rasante Entdeckungen und Fortschritte gemacht worden. Oft auch von den gleichen Personen. Der Homo Universalis. Thank you. Leonardo da Vinci oder der Goethe sind sehr bekannte Beispiele für Männer, die sowohl in den Wissenschaften wie auch in der Kunst hervorragende Leistungen erbracht haben. Dann gibt es auch Herren wie der Italiener Leon Battista Alberti aus dem 15. Jahrhundert. Ein römisch-katholischer Priester, Architekt, Maler, Dichter, Wissenschaftler, Mathematiker, Erfinder und Bildhauer. Er war nebenbei auch ein begnadeter Bogenschütz und Ritter. Heutzutage gibt es ungefähr 8-mal so viele Menschen auf der Welt wie damals. Noch nie zuvor haben so viele Menschen können schreiben und lesen und frei können wählen, was sie mit ihrem Leben machen. Das elektronische Zeitalter hat die Wissenskette durchbrochen. Es war noch nie einfacher, etwas herauszufinden oder sich etwas von jemandem erklären. In der heutigen Blütezeit des menschlichen Wissens gibt es aber auch immer weniger Männer und Frauen, die in verschiedenen Disziplinen außerordentliches leisten. Der heutige Wissenschaftler muss sich durch so viel bereits existierendes Wissen durchschlagen, bevor er einen kleinen Fleck finden kann, der noch frei ist. Und währenddem, dass man versucht, sich eine zweite Disziplin anzueignen, wird das bereits beherrschte Feld von jemand anderem kolonialisiert. Es scheint, als wäre der Homo Universalis ein Produkt aus der Vergangenheit. Wie Pferdekutschen und Paläste, die Zeiten sind vorbei. Die Welt ist ein besserer Ort für Spezialisierung und Expertise. Aber auch dieser Fortschritt hat seinen Preis. Man kann sich zwar einfach Informationen beschaffen, aber die Barrieren, die zwischen den Disziplinen aufgebaut worden sind, machen es fast unmöglich, selber darüber zu klettern. Heutzutage wird der Polygamverstand weniger wertgeschätzt und weniger gefördert.
Subkutan.
Ich weiss, was ihr noch nicht wisst, nämlich was in der Berner Kulturagenda steht, wo bei euch heute als Beilage vom Anzeiger ins Haus flattert. Ein Samusbusch darf ich aber schon vorwegnehmen. Endless Marching heisst das Stück vom Jazzmusiker Django Bates, wo für die Hochschule zum Jubiläum von der Hochschule der Künste komponiert worden ist. Zwei Bände lassen das am Freitag zwischen dem Bundesplatz und dem Berggraben erklingen. Was es neben der musikalischen Prozession sonst noch gibt, steht auf der Frontseite der Kulturagenda. Auch im Jubiläumsfieber ist die Berner Kulturgesellschaft. Zu ihrem 200. zeigt sie Werke von ihren Stipendiaten im Kunstmuseum. Hintergründe dazu gibt es im Artikel 70 Jahre Berner Kunstgeschichte. LSD, Cannabis, Amphetamin, Kokain, Mescalin und Opiat, all das hat der Schriftsteller und Arzt Walter Vogt ausprobiert. Vom Rausch berichtet er in seinem Roman. Und wo ihr in Bern den vergessenen Autor entdecken könnt, steht auf der Seite 3. Kulturagenda habt ihr heute in eurem Briefkasten und weitere Informationen findet ihr auf kulturagenda.be.
Rabe, dein Programm.
Das war es auch schon wieder von Subkutan mit Beiträgen von Daniela Janke, der Emilia Vasella und der Julia Meier. Verantwortlich für die Sendung ist Julia Meier und Theresa Bayer. Diese Sendung gibt es als Podcast und ebenfalls weitere Informationen zu den einzelnen Beiträgen auf unserer Homepage rabe.ch. An diesem Freitag, um 11:30 Uhr, vertiefen wir unser Thema nochmal Kunst als Forschung, und zwar im Subkutan Talk. Theresa Bayer redet dort mit der Priska Gisler und dem Schorsch Steimann. Subkutan gibt es wieder in einer Woche, zur gleichen Zeit nur bei Rabe. Die Sendung widmen wir dem Sport, wo keinerlei körperliche Anstrengung fordert, nämlich am TÜV-Fahren. Ich bin Tira Müller. Schön, dass ihr heute dabei gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.